Ja, dann darf ich euch herzlich begrüßen zu unserem Bibelabend. Erste Könige haben wir heute. Ich weiss noch, als kleiner Bub ist das so ein bisschen für mich, sind die Königsbücher die faszinierendsten Bücher gewesen. Da konnte ich so richtig mitfiebern, was die Könige gemacht haben und erlebt haben und ob echt wieder einer gekommen ist, der Gott gefolgt hat oder nicht. Und dann die Kämpfe, die sie hatten, das hat mich natürlich als Bub sehr fasziniert. Und Faszination ist bis heute geblieben, einfach auch die Lebensbilder anzuschauen, zu lernen von ihnen. Und möchte einfach beten zum Anfang und dann singen wir noch ein Lied miteinander. Herr Jesus, danke vielmals für den Abend, fürs Zusammensein, für die Geschwister. Danke für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Danke für das Buch, das wir anschauen dürfen, auch gerade von den Königen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du zu unseren Herzen auch reden tust, dass du auch hilfst, den Tag auch zurückzulassen, nachzudenken über dein Wort, auch Zusammenhänge besser verstehen lernen, dass wir einfach staunen darüber, wie wunderbar dein Wort ist, wie vollständig, dass es jedes Buch braucht und dass es zusammen einfach eine wunderbare Einheit bildet. Ich bitte dich um Stärkung für jedes Einzelne, auch am heutigen Abend, um Ermutigung und um den Blick auf dich. Amen. Ja, dann würden wir starten mit Lied 227, Rede zu mir, mein Heiland, Lied 227. Ja, wir wollen das Königsbuch gleich öffnen und lesen zu Beginn 1. Könige 18, Vers 21. Aus der Begebenheit auf dem Berg Karmel. Elia konfrontierte da das Volk Israel. 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Ja, es gibt wohl keinen Vers, der die Ereignisse in den Königsbüchern so gut zusammenfasst wie dieser. Das Hinken auf zwei Seiten war ein großes Thema zu jener Zeit und es ist auch jetzt in der Christenheit und auch im persönlichen Leben, wenn wir ehrlich sind, ein wichtiges Thema. Der Verfasser der beiden Königsbücher wird nicht namentlich genannt. Nach jüdischer Überlieferung soll Jeremia das Buch verfasst haben. Jeremia wäre mit Sicherheit eine passende Person gewesen, um die Geschichte Israels zusammenzufassen, auch um die Strafe des Exils zu begründen. Hingegen spricht vielleicht etwas dagegen, dass Jeremia nie in Babel war, aber der letzte Teil des Buches spielt eben in Babel. Es ist deshalb auch möglich, dass es einfach ein unbenannter Prophet war, der mit ins Exil wanderte. Und es spricht sehr vieles dafür, dass ein Prophet der Autor war. Zum Beispiel wird eben der Dienst der Propheten sehr stark betont in den Königsbüchern. Und auch die Könige werden aus prophetischer Sicht beurteilt und es wird immer wieder auf erfüllte Prophetie Bezug genommen. Gleichzeitig benutzte der Verfasser verschiedene Quellen, zum Beispiel das Buch der Geschichte Salomos wird erwähnt, dann immer wieder das Buch der Chronik der Könige von Israel oder der Könige von Juda. Also das sind nicht die uns bekannten Chroniken, sondern es sind heute nicht mehr bekannte Geschichtsbücher. Auch zu Jesaja und Jeremia finden wir Parallelen, also Abschnitte, die fast identisch geschrieben sind. Und so gibt es verschiedene Quellen. Und so beinhaltet das Buch einerseits Augenzeugenberichte aus ganz verschiedenen Zeiten und andererseits eben die Auslegung oder die Interpretation dieser Ereignisse durch den Autor des Buches. Das letzte Ereignis der Königsbücher ist die Begnadigung von König Joachim. Diese ereignete sich 37 Jahre nach seiner Wegführung, das war im Jahr 561 vor Christus. Gleichzeitig finden wir nichts über Kyros und den Erlass zur Rückkehr ins Land Und deshalb kommt man auf eine Abfassung im Zeitrahmen zwischen 561 bis 538 vor Christus, also die Zeit, in der das Volk Juda in Babel war. Die beiden Königsbücher beginnen im Todesjahr von David, das war je nach Ausleger 971 oder 1016 vor Christus, und sie enden eben, wie bereits gesagt, im Jahr 561 vor Christus. Und 1. Könige, das dauert bis zum Todesjahr von König Josaphat. Das ist auch gleich eine wichtige erste Besonderheit. Ursprünglich bildeten die beiden Königsbücher ein Buch. Das Buch hieß von Anfang an einfach Könige. Der Urtext im Hebräisch beginnt auch mit dem Wort König. Und die Zweiteilung, die hat keine inhaltlichen Gründe, sondern vermutlich diente sie dazu, dass das Abschreiben auf Schriftrollen vereinfacht wurde. Die griechischen Übersetzer der Bibel haben das gemacht. Also das Buch, die beiden Bücher gehören zusammen, es ist eine gemeinsame Botschaft. Der direkte Empfänger des Buches war das Volk Israel. Wir wollen eine zentrale Stelle über den Grund der Abfassung lesen, aus Gottes Antwort an Salomo in 1. Könige 9, Vers 3 bis 9. Also Salomo hatte gebetet bei der Tempeleinweihung und dann erschien der Herr Salomo das zweite Mal und dann lesen wir diese Worte ab Vers 3. Und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetet hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und was dich betrifft, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit lauterem Herzen und aufrichtig, und du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Satzungen und meine Rechte befolgst, so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen, wie ich es deinem Vater David versprochen habe, indem ich sagte, es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Söhne, und meine Gebote und meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich meinen Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen. Und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen: Warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Also wenn wir das aus Vogelperspektive anschauen, dann war es ja Gottes Plan für Israel, dass der Herr als König über Israel herrscht. 5. Mose 33, Vers 5 steht das. Und der Herr war auch der Gesetzgeber für Israel. Und Mose und Josua leiteten das Volk in Abhängigkeit von Gott. Und nach dem Tod von Josua tat jeder, was recht war, in seinen eigenen Augen. Und das hatte schlimme Folgen und es führte dazu, dass eben Israel einen König begehrte. Und damit verwarf es auch Gott als König. Und der Herr wusste im Voraus, dass das geschehen würde, und er gab Israel deshalb das Königsgesetz, und das erklärte, wie der König als Stellvertreter Gottes auf Erden herrschen sollte. Und dann haben wir in den Samuelbüchern gelesen, wie das Königtum eingeführt wurde, und in den Königsbüchern lernte Israel das Versagen des menschlichen Königtums kennen. Und wie wir soeben gelesen haben, stellte der Herr Salomo gegenüber eben die Bedingungen für ein gefestigtes Königtum, aber auch für die Wegführung vor. Und alle Könige von Israel und mehr als die Hälfte der Könige von Juda taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie verleiteten das Volk zur Sünde, statt eben diese Gottesherrschaft zu stärken. Und das bringt uns eine Erkenntnis. Ein menschlicher König konnte Israel nicht Frieden und Gerechtigkeit bringen. Letztendlich endete das Königtum tragisch im Chaos, in der Wegführung beider Völker. Und das weckt natürlich die Sehnsucht nach dem wahren König Israels. Er wird einst das schaffen, was kein menschlicher König konnte, nämlich Frieden und Gerechtigkeit einführen. Und dann erklären die Königsbücher noch etwas. Sie erklären, wie es dazu kam, dass Israel und Juda in die Gefangenschaft geführt wurden. Beide Völker waren zur Abfassungszeit im Exil, heimatlos und gedemütigt. Und zum Beispiel in 2. Könige 17 wird ganz ausführlich begründet, warum das Nordreich weggeschleppt würde. Das Gericht sollte verstanden werden als eine direkte Strafe oder eine direkte Folge vom Abfall vom Wort Gottes. Das wurde ja von Beginn an betont, schon von Mose. Das Wohlergehen Israels hing vom Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ab. Und Israel verließ diesen Gehorsam und damit auch seine Stellung als Volk Gottes. Und so hielt der Herr seinem Volk wie einen Spiegel vor, damit es seine Schuld erkennen konnte und sich vor Gott demütigen konnte. Und so sollten die verbannten Juden aus ihrer Geschichte lernen. Und auch für uns sind die Königsbücher sehr wichtig. Wir finden darin viele wertvolle Gegenstandslektionen, vielleicht mehr als in jedem anderen Buch im Alten Testament. Das Buch ist ein Bilderbuch für geistliche Wahrheiten, für die Nachfolge. Und auch wir sollen genau wie das Volk Israel aus der Geschichte lernen. Wir lernen vom guten Vorbild guter Könige und wir finden Warnungen von den Fehlern der Könige. Ja, in der hebräischen Bibel gehören die Königsbücher zu den vorderen Propheten, zusammen mit Josua, Richter und Samuel. Dieser Teil war quasi der historische Teil der Propheten. Er deckte die ganze Geschichte vom Tod Moses bis zum Ende des Staates Israel im Land ab. Und die hinteren Propheten sind dann die Schriftpropheten von Jesaja bis Maleachi, wo mehr die Verkündigung und weniger die erklärende Geschichtsschreibung im Vordergrund steht. Ein ganz wichtiger Punkt fürs Verständnis ist, dass die Botschaft nicht primär historisch, sondern erklärend ist. Also wir finden historische Ereignisse, die haben nachweislich stattgefunden, aber nur um diese eben aus prophetischer und damit aus göttlicher Sicht zu beurteilen. Und so gibt es Dinge, die aus historischer Sicht ganz wichtig waren, die in der Bibel nur ganz kurz, vielleicht mit einem Satz erwähnt werden. Oder sogar weggelassen, während geistliche Themen sehr ausführlich beschrieben wurden. Könige, die einen großen Einfluss hatten auf das geistliche Leben, werden sehr ausführlich behandelt. Zum Beispiel Hiskia im positiven oder Ahab im negativen Sinn. Und auch die Geschichte der Heiden wird nur so weit beschrieben, wie sie einen Einfluss auf Gottes Volk hatte. Also es geht nicht um Weltgeschichte, sondern um Heilsgeschichte. Vielleicht mache ich ein Beispiel. König Josia, er erlebte ganz große politische Umwälzungen, den Übergang vom Assyrischen zum Babylonischen Reich. Aber der Fokus der Königsbücher liegt auf den geistlichen Reformen von Josia im Land. Und von Assyrien und Babel finden wir nichts in diesem Bericht. Dann habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, ich mich auf jeden Fall, weshalb es die Könige und die Chroniken gibt, weshalb zweimal die Geschichte erzählt wird. Einerseits ergänzen sich die beiden Bücher, andererseits haben sie auch einen anderen Fokus. Die Königsbücher sind eben sehr stark aus prophetischer Sicht geschrieben, während die Chroniken eine priesterliche Sicht einnehmen. Das erkennen wir zum Beispiel daran, dass der Tempeldienst und der Tempelbau in den Chroniken eine weitaus größere Rolle spielt als in den Königsbüchern. Dann wurden die Könige im Exil fertiggestellt und die Chronik nach dem Exil. Möglicherweise betonte die Chronik auch den Tempel so sehr, weil Israel damals eben wieder vor dem Tempelbau stand, der Tempel neu aufgerichtet wurde. Und die Königsbücher legen einen besonderen Schwerpunkt auf die Könige Israels, obwohl sie beide Königreiche auch beschreiben. und die Chroniken, sie behandeln fast ausschließlich die Königslinie von David und die damit verbundenen Verheißungen. Dann ist es auch immer gut, wenn wir uns überlegen, wo die Königsbücher im Kontext zur ganzen Bibel stehen. Sie sind ja eine direkte Fortsetzung der Samuelbücher, aber sie sind auch eine Illustration von vielen Stellen, vor allem aus 5. Mose, zum Beispiel von 5. Mose 28, dem Kapitel über Segen und Fluch. Könige zeigen uns, wie das konkret ausgesehen hat. Es legt auch 5. Mose 17 aus, das Königsgesetz und andere Passagen eben aus diesem Buch. Die Könige bezeugen auch, dass Gott zu seinem Versprechen David gegenüber stand. Also das Königtum Davids blieb bestehen, trotz allem Versagen und allen Widerständen. Dann habe ich die prophetische Sicht erwähnt dieses Buches. Das sehen wir daran, dass auch viele Prophetien erwähnt werden, die sich erfüllt haben. Salomos Tempelbau war eine Erfüllung von 2. Samuel 7, 13, dem Versprechen an David. Die Absetzung von Abiatar als Priester war eine Erfüllung aus 1. Samuel 2, Vers 30 bis 35, dem Gerichtswort an Eli. Dann wurde Jericho wieder aufgebaut und der Wiederaufbauer verlor seinen ältesten und seinen jüngsten Sohn. Das war eine Erfüllung von Josua 6, Vers 26 und so weiter. Und auch innerhalb des Buches finden wir ganz viele erfüllte Prophetien. Also Jerobeams Königtum zum Beispiel, es wurde vorausgesagt von einem Propheten namens Achia. Und genauso sagt er sein Ende voraus. Dann wurden im Krieg Siege vorausgesagt, zum Beispiel Ahabs Sieg über die Aramäer, ein Prophet kündete sie an und sie fanden statt. Und auch die Wegführung wurde mehrfach angekündigt und sie erfüllte sich. Und besonders eindrücklich, ein unbekannter Mann Gottes sah 300 Jahre vor dessen Geburt bereits König Josia. Und nicht nur, dass er leben würde, sondern auch, was er tun würde, dass er die Götzenaltäre Jerobeams entweihen werde. Also unser Gott kennt die Geschichte im Voraus. Und dann, wenn wir weitergehen, eben die Wortpropheten, sie erklären vor allem die Konsequenzen dessen, was in den Königsbüchern stattfindet. Und die letzte Prophetie des Alten Testaments gilt der erneuten Sendung Elias. Also das Alte Testament hört mit Elia auf. Seine Sendung wird als Vorbereitung für das Kommen des Tages des Herrn angekündigt. Ja, und wo finden wir 1. Könige im Neuen Testament? Elia finden wir bei der Verklärung des Herrn Jesus. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Elia auch einer der beiden Zeugen aus Offenbarung 11 ist, weil diese die Wunder tun werden, die Mose und Elia taten. Elia war die Erwartung der Juden als Vorläufer des Messias, wegen der Stelle eben in Maleachi 3. Und einige hielten den Herrn Jesus, andere hielten Johannes den Täufer für Elia. Dann nimmt auch Jakobus Bezug auf Elia, er zeigt ihn als Vorbild des Gebets, als Mann mit unseren Regungen und Neigungen, der aber vertrauensvoll betete und erhört wurde. Und im Römerbrief lesen wir von Elias Depression und von Gottes Antwort, dass er 7000 Männer übrig ließ. Und Paulus schloss daraus, dass es eben zu jeder Zeit einen solchen Überrest gibt, auch heute noch. Dann nahm auch der Herr Jesus Bezug auf die Königsbücher. Er erklärte, dass Elia zu einer Ausländerin gesendet wurde, zu einer Witwe im Ausland, um anzudeuten, eben, dass die Heiden das Evangelium annehmen würden. Und er redete von der Königin von Saba, die vom Ende der Erde kam, um die Weisheit von Salomo zu hören, während Israel eben den viel größeren Sohn Davids verwarf. Erste Könige hat eine markante Zweiteilung. Wir sehen im ersten Teil das vereinte Reich unter Salomo und im zweiten Teil das geteilte Reich. Beide Teile umfassen je 11 Kapitel. Und wenn man es noch etwas verfeinert, findet man in Kapitel 1 und 2 Salomos Thronbesteigung. Dann finden wir Salomos Aufstieg und in Kapitel 11 Salomos Abfall, was eben zur Teilung des Landes führte. Und dann finden wir in den Kapiteln 12 bis 16 die Teilung des Reiches und den Beginn des nationalen Abfalls. Und in den Kapiteln 17 bis 22 einen Höhepunkt des Abfalls im Nordreich Israel unter König Ahab und parallel dazu diesen wunderbaren Propheten Elia. Ich würde die Königsbücher wie folgt überschreiben: Das Versagen des menschlichen Königtums in Israel und Juda. Und dieses Versagen, es bereitete Israel auf den Messiaskönig vor. Und als eine gute Alternative, besonders zu 1. Könige, habe ich in einer Auslegung folgende Überschrift gelesen: Königreich vereint, Königreich geteilt. Also zu Beginn sehen wir Israel als Einheit im Land. Wir sehen den Tempelbau, wir sehen den Frieden und den Wohlstand und am Ende sehen wir Israel zerstört im Exil, den Tempel zerstört, wir sehen Unfrieden und Armut. Das war die Frucht der Sünde. Wir finden in den Königsbüchern die Geschichte von je 20 Königen im Nordreich und im Südreich. Es gibt riesige Unterschiede, gehorsame Führer wie Josia, Kompromissbereite wie Josaphat und solche, die auf der ganzen Linie versagten wie Ahab. Und nur 8 Könige im Südreich taten, was recht war in den Augen des Herrn und einige von ihnen auch nur halbherzig oder nicht bis ans Ende ihres Lebens. Ausschließlich positiv werden eigentlich nur Hiskia und Josia bewertet. Und im Nordreich gab es keinen einzigen König, der tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und es gibt so etwas wie einen traurigen Refrain in diesem Buch. Er lautet: Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und leider beeinflussten diese Könige auch ihr Volk. Von Jerobeam steht mehrmals, dass er Israel zur Sünde verführt hatte. Und jeder König wurde für sich beurteilt auf seine Haltung zu Gott, zu seinem Haus und zu seinem Wort. Und die Könige Israels wurden an Jerobeam gemessen und ohne Ausnahme folgten alle seinen Wegen und seinem Beispiel. Und die Könige Judas wurden alle an David gemessen und nur wenige folgten den Wegen Davids. Ich habe zu jedem der 13 Könige einige Stichworte auf dem Arbeitsplatz erfasst. Wir schauen das jetzt nicht im Detail an. Ebenfalls habt ihr diese Übersicht erhalten mit allen Königen und Propheten der Königszeit, inklusive Gottes Beurteilung ihres Lebens. Also die Könige sind ein Bilderbuch für die Nachfolge. Es lohnt sich einfach mal ein Lebensbild herauszupicken und etwas zu studieren. Aber ich möchte mehr einige allgemeine inhaltliche Schwerpunkte jetzt betonen, um eben den Gesamtüberblick über die Bücher zu zeigen. Wir beginnen mit dem Höhepunkt des Königtums unter Salomo. Sein Name bedeutet ja Mann des Friedens. Und er wurde König, nachdem David ein mehr oder weniger gestärktes Königreich hinterließ. David hatte die Grenzen gesichert, er hatte die Hauptstadt gegründet und er hatte den Tempelplatz festgelegt. Und darauf konnte Salomo aufbauen. Und seine Regierung begann damit, dass er die Störenfriede wegtun musste, um den Frieden zu sichern. Davids Heerführer Joab, den Flucher Simei und auch seinen Bruder Adonia. Und Adonia war sehr interessant, er wollte sich selbst zum König machen. Sein Ausruf: Ich will König werden. Das ist das, was im menschlichen Herz drin ist. Aber es war gegen Gottes Plan, dass Adonias Wunsch eben Realität wurde. Und so war es ein gerechtes Gericht über diese Männer und die Grundlage des Friedens war eben diese ausgeübte Gerechtigkeit. Und es ist erstaunlich, dass Salomo noch sehr jung war, ziemlich sicher noch keine 20 Jahre alt, als er König wurde. Der Geschichtsschreiber Josephus nennt 15 Jahre als Alter. Aber es steht in Kapitel 3, Vers 3, dass er den Herrn liebte. Und das war eine gute Grundlage. Und zu Beginn seines Regierung traf er eben sehr gute Entscheidungen aus dieser Liebe heraus. Und die beste wollen wir lesen in 1. Könige 3, ab Vers 5. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzugehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Also Salomo erkannte etwas sehr Wichtiges. Er erkannte, dass er Gottes Hilfe für seine Aufgabe brauchte. Er wusste, woher die Weisheit kam, und er wählte bewusst diese als Geschenk Gottes. Und dieses Gebet und diese Herzenshaltung waren Gott wohlgefällig. Es war die Grundlage für Salomos Erfolg und für Israels Wohlergehen. Ja, ich möchte lernen von diesem Herzenswunsch von Salomo für meine Aufgaben. Und Israel hatte nie mehr eine solche Herrlichkeit, so viel Wohlstand und Frieden wie unter Salomo. Ich lese da aus Kapitel 4, den Vers 20 und den ersten Vers von Kapitel 5. Aber Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. So war Salomo Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens. Sie brachten ihm Abgaben und dienten ihm sein Leben lang. Also es erfüllten sich viele Verheißungen, die Abraham gegeben wurde. Also Israel war zahlreich wie der Sand am Meer. Es besaß so viel Land wie vorher und nachher nie mehr. Und es war ein Segen für die Nationen. Die Heiden freuten sich über Israel und lobten Gott über der Herrschaft Salomos. Man kam von der ganzen Welt, um Salomos Weisheit zu hören. Also wir befinden uns am Höhepunkt des Königtums, ja, der ganzen Geschichte von Israel. Es sah fast ein wenig aus, als ob das Königreich Gottes nun angebrochen wäre. Israel war seiner Bestimmung nie näher als zu dieser Zeit in den ersten Jahren Salomos. Und zu diesem Höhepunkt gehörte natürlich auch der Tempelbau. Er wurde von David minutiös vorbereitet. In 1. Chronik 28 lesen wir, dass der Tempel nach den Plänen gebaut werden sollte, die David von Gott selbst erhalten hatte. Und Salomo setzte diesen Tempelbau um. Es war nicht irgendein Gebäude. Es war der Ort, an dem Gott wohnte und an dem sich Gott offenbarte. Und es gibt sehr vieles, was wir vom Tempelbau lernen können, auch im Hinblick auf den Gemeindebau. Mich hat besonders beeindruckt, wie ruhig und geordnet es beim Bau vor sich ging. Es gab keinen Baulärm, keine lauten Werkzeuge. Alles wurde genau nach den Plänen gemacht, die der Herr David gegeben hatte. Und so wünscht der Herr auch in der Gemeinde diese Ordnung und diese Ruhe. Dann sehen wir das dominierende Element des Tempels. Es war Gold und das steht für Gottes Herrlichkeit. Und auch sehr schön fand ich die Namen der Säulen im Tempel. Sie hießen Jachin, er wird befestigen, und Boas, in ihm ist Stärke. Wunderbare Namen. Dann auch der Ort des Tempelbaus ist sehr interessant. Wir haben vor 4 Wochen das bereits etwas angetönt, dass der Tempel auf der Tenne von Arauna gebaut wurde, also an dem Ort, wo durch Davids Opfer dem Racheengel Einhalt geboten wurde. Und einen weiteren Hinweis finden wir in 2. Chronik 3, Vers 1. Der Tempel wurde auf dem Berg Moria gebaut. Das war der Ort, wo Abraham seinen Sohn Isaak opferte, unter anderem als Bild dafür, dass der himmlische Vater seinen Sohn opfern wird. Und das war der Ort, wo der Tempel stand. Und dann, als das Haus fertig war und die Bundeslade am Ziel angekommen war, geschah das Größte. Und das wollen wir auch lesen. 1. Könige 8, Vers 10 und 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und einige Verse später lesen wir, dass sich Salomo wünschte, dass die Herrlichkeit des Herrn ewig in diesem Haus bleiben würde. Und sie blieb im Tempel bis zur Zeit Hesekiels. Und dort lesen wir in Kapitel 8 bis 11, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel schrittweise verließ wegen den Sünden Israels. Und sie ist seither nie mehr zurückgekehrt, auch in den später gebauten zweiten Tempel nicht. Und sie wird aber zurückkehren, auch wieder Schritt für Schritt, sagt uns Hesekiel 43, in den Tempel des tausendjährigen Reiches. Aber es war etwas Besonderes damals, die Herrlichkeit Gottes im Haus des Herrn. Gott gegenwärtig in seinem Volk. Und zum Schluss des Tempelbaus finden wir Salomos Gebet am Laubhüttenfest. Er anerkannte Gottes Größe und Treue. Er bat um Vergebung für sein Volk, wenn es in Notsituationen kommt und sich eben dann vor Gott demütigt. Und Daniel, er nahm Bezug auf dieses Gebet von Salomo und wurde erhört. Und Israel kam zurück ins Land. Und es endet das Gebet mit der Bitte, dass alle Völker auf der Erde erkennen, dass der Herr Gott ist und keiner sonst. Wow, da habe ich mich auch gefragt, um was geht es in meinen Gebeten? Geht es um meine selbstsüchtigen Wünsche oder geht es um Gottes Ehre, dass er verherrlicht wird? Ja, so können wir sagen, dass das Buch beginnt mit dem Höhepunkt des Königtums und auch des Gottesdienstes. Große Freude herrschte, es war ein Hauch Reich Gottes auf dieser Erde. Und dann erschien der Herr Salomo nach seinem Gebet und er wiederholte die Bedingungen, damit er dauerhaft unter Israels wohnen würde und damit Salomos Königtum eben ewig bestehen bleibe. Wir haben das gelesen zu Beginn. Die Bedingung war, Gottes Gebote befolgen und darin wandeln. Dort wohnt der Herr, wo sein Wort geliebt und befolgt wird. Ja, man kann sagen, alles hing ab vom Gehorsam Salomos und Israels. Aber leider traf Salomo einige falsche Entscheidungen. Die Sünde machte schon bald alle Herrlichkeit des Reiches kaputt. Es gibt ähnlich wie in 2. Samuel, auch in 1. Könige, eine Wende auf diesem Höhepunkt. Alles ging lange Zeit nur aufwärts. Und dann folgt ein großes Aber. Bei David war es der Ehebruch, bei Salomo wollen wir es nachlesen, in 1. Könige 11, die ersten 4 Verse. Bis Vers 10, immer aufwärts. Und dann kommt das Wort Aber. Der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Und dazu müssen wir auch noch 5. Mose 17 aufschlagen, 5. Mose 17, Vers 16 und 17, eben aus dem Königsgesetz, das der Herr Mose gab, lange bevor das Königtum eingeführt wurde. 5. Mose 17, Vers 16 und 17. Da wird über den König gesagt, nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen und die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Und Salomo versagte in all diesen Punkten. Er hatte viele Frauen, viele Pferde und er häufte Silber und Gold an. Und alle Segnungen brachten Salomo nicht näher zum Herrn. Und da sehen wir die Gefahr des Abweichens vom Wort Gottes eben in guten Zeiten, wenn alles so perfekt läuft. Es waren die Frauen, die Salomos Herz verleiteten. Eine andere Übersetzung lautet, sie wandten sein Herz ab vom Herrn. Und das ist auch eine Warnung, wir wissen es, eben falsche Ehebeziehungen einzugehen. Und das ist für mich immer so ein Widerspruch. Wie kann es sein, dass der weiseste Mann aller Zeiten so abweichen konnte? Ich habe bis heute keine Antwort dafür. Aber Salomo war ein Kind seiner Zeit. Israel wollte wie die Heiden sein und ihr König, der es repräsentierte, war tatsächlich wie die Heiden geworden zuletzt. Damals war der Götzendienst die kulturelle Umgebung. Und unsere Götzen, sie tragen andere Namen, zum Beispiel Sport oder Medien oder Karriere oder Schönheit oder Wohlstand oder Selbstverwirklichung. Und diese Anpassung, sie geschah nicht einfach plötzlich, sondern sie geschah ganz langsam. Und erst im Alter wandten sie Salomos Herz von Gott ab. Und das Ende war, Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn und er folgte dem Herrn nicht völlig nach wie sein Vater David. Das ist uns zur Belehrung geschrieben. Wenn sogar der weiseste Mann auf diese Weise vom Herrn abweichen konnte, wie viel mehr ich? Das Herz des Menschen ist hoffnungslos böse. Und Salomo wurde in seinen jungen Jahren ein langes Leben verheißen, wenn er treu wäre. Er starb, bevor er 60 Jahre alt war. Das Buch Prediger, es deutet an, dass Salomo zuletzt zu Gott zurückfand. Das ist ein Trost und gleichzeitig wissen wir die Konsequenzen seines Handelns, sie blieben. Ich möchte uns das lesen, die Konsequenzen. Der Herr erschien Salomo zum dritten Mal und dieses Mal musste er ihm die Strafe ankündigen. Wir sind immer noch in 1. Könige 11, ich lese ab Vers 11. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Doch zu deiner Zeit will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen, der Hand seines Sohnes will ich es entreißen. Nur will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David und um Jerusalem willen, das ich erwählt habe. Ja, und wie anders reagierte Salomo als David? Wir lesen nichts von Buße und Reue, während David um Vergebung flehte und zum Herrn umkehrte. Und deshalb blieb Davids Herz ungeteilt, während wir das von Salomo eben nicht sagen können. Und so wird in 1. Könige 11 klar, dass sich die Königsverheißung aus 2. Samuel 7 eben nicht vollständig in Salomo erfüllt hat, sondern dass Israel immer noch auf das ewige Königtum warten musste. Es war eben damals nicht das Königreich Gottes auf Erden. Ja, und diese Prophetie der Teilung des Reiches erfüllte sich unter Rehabeam. Man kann das nachlesen im Kapitel 12, vor allem die Verse 15 bis 19. Es war ja das unweise Vorgehen von Rehabeam, aber es steht dann in Vers 15, dass das vom Herrn so gelenkt war. Damit erfüllte der Herr eben die Gerichtsandrohung an Salomo und gleichzeitig auch die Verheißung, die er Jerobeam gegeben hat. Rehabeam übrigens, er war der Sohn einer Ammoniterin, also einer der Frauen, die Salomos Herz vom Herrn abwandten. Aber er durfte den Stamm Juda behalten und später schloss sich noch der Stamm Benjamin ihm an. Das war allein in Gottes Gnade und in seiner Verheißung gegenüber David begründet. Und Israel teilte sich nicht nur, es kam in der Folge sogar immer wieder zu Bruderkriegen. Und es gab nie mehr ein vereintes Israel. Es wird erst wieder im Reich Gottes Realität werden, wenn sich Israel bekehrt hat und vom Herrn errettet wird. Ezekiel, ich glaube 37, schreibt darüber. Mit Rehabeam und Jerobeam startete dann der Zerfall eben dieses einst mächtigen Königreichs. Wir beobachten dann so eine Abwärtsbewegung. Ich möchte den Beginn lesen, wie alles begonnen hat. Es steht in 1. Könige 12, Vers 26 bis 30. Auch ganz interessant, die ersten Worte, die muss man sich einprägen. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen: Das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuwenden. Darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte er nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Also Jerobeam machte alles genau verkehrt. Er vertraute dem Wort Gottes nicht, er führte neue Götzen ein, er setzte einen neuen Ort als Heiligtum fest, er setzte neue Priester ein, die nicht Leviten waren, er setzte ein neues Fest ein und er verführte das ganze Volk dazu, vom Herrn und von seinen Geboten abzufallen. Und das war die Sünde Jerobeams. Und alle Könige Israels, ohne eine einzige Ausnahme, folgten seinem Beispiel. Aber Jerobeam war vom Herrn berufen. Er hatte ähnliche Verheißungen erhalten wie David, wenn er gehorsam gewesen wäre. Er sah, dass er das Königtum erhielt, weil Salomo sich den Götzen zugewandt und den Herrn verlassen hatte. Und was lernte Jerobeam daraus? Offensichtlich nichts. Statt Gott zu vertrauen, dachte er in seinem Herzen nach. Und das führte zum Götzendienst. Ja, das ist das menschliche Herz, das Nachdenken im menschlichen Herz. Und von dieser Sünde erholte sich das Nordreich Israels nie mehr. Keine Ausnahme gab es. Alle wandelten in der Sünde Jerobeams. Und so ging die Geschichte Israels weiter. Sie war gekennzeichnet von ständigen Wechseln der Dynastien. Insgesamt 20 Könige aus 10 Dynastien herrschten während gut 200 Jahren in Israel. 7 dieser Dynastien endeten durch Mord. Es herrschte Instabilität, Götzendienst und Gewalt. Da möchte ich die Brücke schlagen zum Anfang. Es ist eben eine Beweisführung und schon früh wurde Israel das Gericht angekündigt. Zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 15 und 16, da ist wieder der Prophet Achia, der Jerobeam das Königtum vorausgesagt hatte. Und er sagte: Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt wie ein Rohr im Wasser. Und er wird Israel ausreißen aus diesem guten Land, das er ihren Vätern gegeben hat. Und wird sie zerstreuen jenseits des Stromes Euphrat, weil sie ihre Aschera-Standbilder gemacht haben, um den Herrn zu erzürnen. Und er wird Israel dahingeben, um der Sünde Jerobeams willen, die er beging und zu der er Israel verführt hat. Ja, wir sehen bereits die Ankündigung der Wegführung, die sich viel später erst erfüllte. Und es wurde immer schlimmer. Unter Ahab, ja, war quasi der Tiefpunkt dieses Abfalls. Ich möchte einfach das vernichtende Urteil lesen, auch über König Ahab, in Kapitel 21, Vers 25 und 26. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Ahab war überaus böse. Er heiratete die Götzendienerin Isabel und er war ihr Untertan. Und das war die Wurzel des Übels. Er diente den Götzen. Er scheute keine Gewalttat. Er und Isabel gingen über Leichen, um ihre Ziele zu erreichen. Und Ahab fügte dem Götzendienst noch den Baalskult hinzu und machte diesen zur Staatsreligion. Baal war ja ein Fruchtbarkeits- und ein Regengott der Kanaaniter. Und da ist es sehr interessant, wenn wir bedenken, dass es 3,5 Jahre Trockenheit gab, die Elia voraussagte im Namen des Herrn. Und daran hätte Ahab erkennen können, hey, Moment mal, nicht Baal ist der Herr über den Regen, sondern Jahwe, der Herr, er schenkt Regen und er nimmt ihn weg. Aber eben Ahab blieb sehr standhaft in seinem negativen Wandel. Wir haben das ja zu Beginn gelesen, das fand ich auch interessant. Israel war ja nicht völlig auf der Seite Baals. Das Problem bestand eben darin, dass es auf beiden Seiten hinkte. Ein wenig Gottesdienst und ein wenig Götzendienst. Und das kann einfach niemals gut kommen. Das lässt sich nicht vereinen. Das war das Problem. Ja, und dann das Südreich, Juda, möchte ich auch noch einige Worte verlieren. In Juda gab es ja nur eine Dynastie. Es waren ebenfalls 20 Könige. Jedoch dauerte die Geschichte 136 Jahre länger für die gleiche Anzahl Könige. Und auch im Süden wurde der Götzendienst eingeführt. Im Kapitel 14, Vers 22 steht: Und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Denn sie bauten auch Höhen und Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Aber im Gegensatz zum Nordreich gab es in Juda immer wieder solche Wellenbewegungen. Wir sehen das auch auf der Übersicht der Könige. Gottesfürchtige Könige wechselten sich mit Gottlosen ab. Und die Berichte über die Könige von Juda sind sehr kurz gehalten in 1. Könige, im Gegensatz zu den Chroniken, wo sehr ausführlich berichtet wird. Und vor allem fällt in 1. Könige König Asa auf. Sein Name bedeutet Arzt oder Heiler. Und von Asa heißt es, dass der Herr ihn schenkte um Davids Willen, als eine Leuchte in Jerusalem. Und zwar, indem er dem Herrn nachfolgte. Also er war eine Gabe Gottes um Davids Willen, ein Sohn im Königtum von Juda, der dem Herrn nachfolgte. Und Asa war der erste Reformator. Er entfernte den Götzendienst aus Juda und so blieb Jerusalem bestehen und das Gericht wurde aufgehalten. Aber leider hielten diese Reformen nie lange, oft nicht einmal bis zum Lebensende des Reformators. Und alles in allem war es auch im Stamm Juda eine stetige Abwärtsentwicklung. Und es fällt auch auf, dass nur wenige gottesfürchtige Könige auch gottesfürchtige Söhne hatten. Das offenbart eben auch die Probleme in der Erziehung. Wir können nicht Kinder zu Christen erziehen, aber trotzdem sehen wir da etwas, was passiert ist. Viele Könige hatten nicht gottesfürchtige Kinder. Auch die guten Könige machten schwerwiegende Fehler, wenn wir an Josaphat denken. Er tat so viel Gutes, aber leider verschwägerte er sich mit Ahab und er verbündete sich mit Ahab. Er wollte sogar gleich sein wie Ahab. Und Josaphat ist ein Bild für das Übel der Ökumene und der Freundschaft mit dieser Welt. Und nun war nicht mehr der Bruderkrieg das Problem in Juda, sondern eben die Allianz, die zu weit ging. Und der Herr tadelte Josaphat mit folgenden Worten: Solltest du dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassten? Ja, kein Wunder, waren Josaphats Söhne so, wie sie waren. Sie stürzten Juda ins Unglück. Sie waren gleich wie Ahab, genau das, was Josaphat sein wollte. Und trotzdem war der Herr gnädig, er half Josaphat und Josaphat wandte sich neu dem Herrn zu. Aber die Konsequenzen, eben insbesondere auf seine Söhne, die blieben leider. Und so haben wir das Fazit, schon in der dritten Generation nach David herrscht in ganz Israel Götzendienst. Es herrschte Bruderkrieg und nichts mehr war da vom Glanz und vom Frieden des Königreichs unter Salomo. Es war ein langsamer Marsch in Richtung Exil. Aber der Herr war langsam zum Zorn. Das Volk fiel ab und erwartete im Fall von Israel rund 250 Jahre zu. Im Fall von Juda sogar 400 Jahre, bis er Gericht übte. Und bevor er es tat, warnte er sein Volk immer und immer und immer wieder. Und die kleinsten Anzeichen von Buße, die nutzte der Herr, um gnädig zu sein. Er war sogar dem gottlosen Ahab gnädig. Er hatte sich keineswegs bekehrt oder so. Er war immer noch der Gottlose, aber er beugte sich unter das Gerichtsurteil. Und was sagte der Herr? Das Gericht wird nicht zu deinen Lebenszeiten kommen. Ja, die Könige, sie zeigen uns den Kontrast zwischen Gottes Anspruch an Könige und der Realität. Ein König sollte ein Stellvertreter Gottes sein, aber die meisten waren das Gegenteil. Sie rebellierten gegen Gott und gegen sein Wort. Ja, und dann habe ich diese prophetische Sicht auf das Buch angesprochen und so ist auch eng verknüpft mit der Geschichte der Könige, der Dienst der Propheten. Aufgrund des Versagens der Könige sandte der Herr seine Propheten, um die Könige und das ganze Volk Israel mit ihrer Sünde zu konfrontieren, um sie zu warnen vor dem Gericht und um die Notwendigkeit der Umkehr zu predigen. Aber kaum jemand wollte hören. Diese Propheten waren äußerst mutig. Sie konfrontierten auch gottlose Könige ohne Furcht unter Lebensgefahr. Denken wir zum Beispiel an den Propheten Micha in 1. Könige 22. Da hatte es ganz viele falsche Propheten und sie schmeichelten alle König Ahab und sagten, du wirst Erfolg haben, geh nur in den Krieg. Und Micha stand zur Wahrheit und es brachte ihn direkt ins Gefängnis. Und umgekehrt kündigten sie auch etwas seltener, aber doch auch immer mal wieder Gottes Gnade an für diejenigen, die sich demütigten vor dem Herrn. Und diese Prophetien, sie betrafen meistens die nähere Geschichte Israels. Wir sehen immer wieder, wie Prophetien noch in den Königsbüchern selbst sich erfüllt haben. Einige Beispiele haben wir unter den Besonderheiten angeschaut. Und diese Tatsachen zeigen uns, dass die Ereignisse in den Königsbüchern eben nicht einfach zufällig geschahen, sondern dass hinter aller Geschichte eben ein Gott steht, der diese Geschichte lenkt. Der weiß, was geschehen wird. Und der weiß, warum es geschehen wird. Ja, die herausragende Figur unter den Propheten in 1. Könige war sicher Elia. Und er trat auf, interessanterweise, während der gottloseste König aller Zeiten herrschte. Dann sandte der Herr einen der größten Propheten aller Zeiten. Und er schenkte mit Elia eine dieser seltenen Zeiten, in der sich Wunder häuften. Wir können uns auch vorstellen, warum. Elias Name bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Und das bewies der Herr mit diesen Wundern, die Elia tat. Mein Gott ist Jahwe. Das bewies der Herr auch seinem abgefallenen Volk und König Ahab auf dem Berg Karmel. Wir kennen die Geschichte gut. Wir wollen einfach das Ergebnis lesen dieses Wettstreits von Elia mit den Baalspriestern aus 1. Könige 18 ab Vers 36. Zuerst Elias Gebet und dann die Erkenntnis des Volkes. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer. und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser aus dem Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Nicht Baal war Gott, sondern der Herr. Baal galt als Gott, der Regen und Leben spenden konnte, aber er konnte Israel keinen Regen bringen. Und Israel erkannte das, es war für eine kurze Zeit beeindruckt, begeistert. Aber wo war die Buße? Und Elia deprimierte das zutiefst. Er wünschte sich Erweckung und Umkehr, das Ende des Baalsdienstes. Und was geschah? Er erlitt Verfolgung und hatte das Gefühl, alleine übrig zu sein. Aber das Schlimmste war wohl das Gefühl der Erfolglosigkeit im Dienst. Und das ist eine realistische Gefahr, auch für geistliche Leiter unserer Zeit, dass wir uns mehr freuen am Resultat unseres Dienstes als am Dienst für den Herrn. Und das kann zu ähnlichen Depressionen führen wie bei Elia, wenn unsere Bemühungen nicht immer mit sichtbarem Erfolg belohnt werden, wenn unser Dienst irgendwie wie wertlos erscheint. Und in all dem war Elia ein Mann von gleichen Empfindungen wie wir. Wie ich, wie es Jakobus 5 betont. Der Herr braucht solche schwachen Gefäße, die vertrauensvoll beten. In Jakobus 5 steht es in diesem Zusammenhang. Aber ich fand es rührend, wie der Herr sich um seinen ausgebrannten Knecht kümmerte. Der Herr zeigte sich Elia am selben Ort, an dem er sich Mose gezeigt hatte, auf dem Berg Horeb. Und er zeigte sich im gewaltigen Sturm, im Feuer, im Erdbeben. Nein, in einem sanften Säuseln. Und so wirkt das Wort Gottes. Und der Herr tröstete Elia mit dem Wort, dass er 7000 Gottesfürchtige übrig gelassen hatte, die sich Baal nicht gebeugt hatten. Und er wies Elia freundlich zurecht mit der ganz feinfühligen Frage: Was willst du hier, Elia? Er hatte seinen Platz verlassen, den Gott ihm zugedacht hatte. Aber Gott brachte ihn zurück und er gab ihm einen Auftrag. Ich lese uns diesen Auftrag. Er ist sehr interessant. 1. Könige 19, Vers 15 bis 17. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Also Elia sollte 3 Männer salben: Elisa, Jehu und Hasael. Er salbte nur Elisa. Und Elisa salbte dann die anderen beiden. Und als der letzte dieser 3 Männer starb, war der Baalskult in Israel vollständig beseitigt. Und diese 3 Männer, sie vollendeten damit das Werk, das Elia begonnen hatte. Elias Dienst würde fortgeführt und er würde zu einem Ende kommen. Seine Mühe war nicht vergeblich und das war der Trost für Elia. Er erlebte das nicht mehr, aber er wusste, dass es geschehen wird. Und auch das ist eine wichtige Tatsache. Oft lässt unser Herr uns ein Werk beginnen, damit andere es vollenden. Oder wir vollenden, was andere begonnen haben. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gottes Werk. Ja, und wenn wir dann an Männer wie Elia denken, die das direkte Wort Gottes weitergaben, dann wird das Versagen der Könige umso größer. Ahab zum Beispiel erlebte, wie der Herr Feuer sandte. Er erlebte Siege im Krieg aufgrund des Wortes Gottes. Dies ausdrücklich, damit er erkennen sollte, dass Jahwe Gott ist. Er wurde zurechtgewiesen, als er sündigte. Er wurde vor dem Tod gewarnt. Aber weder Gnade, noch Wunder, noch Gerichtsankündigungen bewirkten irgendetwas in Ahab. Vielmehr hasste er die Propheten. Er brachte viele um. Er nannte Elia: Da bist du mein Feind. Und fast alle Könige handelten ähnlich wie Ahab. Ja, auf dem Arbeitsblatt hat es noch einige kleinere Punkte darauf, die überspringe ich jetzt. Auch mutmachendes, dass Gott eben immer einen Überrest hat. Aber aus Zeitgründen gehen wir jetzt weiter. Wir wollen noch betrachten, wo wir Christus sehen im Buch 1. Könige. Einerseits ist Salomo ein Typus auf Christus hin. So wie Salomo zu Beginn als König regierte, der für Gerechtigkeit, für Frieden und für Wohlstand sorgte, wird auch Christus einst als König Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand auf diese Erde bringen. Also Salomo übte Recht und Gerechtigkeit und das wird auch der Herr Jesus tun. Salomo übernahm auch priesterliche Funktionen. Er tat Fürbitte für sein Volk. Er war wie Christus eine Art Priesterkönig, als er in 1. Könige 8 eben für sein Volk eintrat und Opfer vor dem Herrn darbrachte. Und auch Salomos Weisheit schattet die vollkommene Weisheit des Herrn Jesus vor. Und wie die Heiden Gott priesen über der Weisheit Salomos, werden sie einst auch Gott preisen für die vollkommene Weisheit des Herrn Jesus. Aber genauso ist auch das Königreich von Salomo ein Bild für das Friedensreich, das der Messias aufrichten wird bei seiner Wiederkunft. Nie hatte Israel mehr Frieden und Wohlstand als unter Salomo. Und das wird noch viel stärker der Fall sein unter dem Herrn Jesus als König. Und alle Völker werden nach Jerusalem kommen, um seine Weisheit zu hören. In 1. Könige 10, Vers 24 steht, dass alle Welt das Angesicht Salomos suchte, um seine Weisheit zu hören. Ich möchte uns dazu Jesaja 2, Vers 2 bis 4 lesen, eine Verheißung auf den Herrn Jesus hin. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen, an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Ja, da war Salomo eben eine Vorschattierung auf das, was sich einst vollständig erfüllen wird. Und Israel wird einst das ganze Land besitzen und alle Völker werden kommen, um ihren Reichtum nach Jerusalem zu bringen, so wie es zur Zeit Salomos war. Und umgekehrt werden die Nationen durch ihn gesegnet werden, wie zur Zeit Salomos. Aber es gibt auch große Unterschiede. Wir wissen, dass das Königreich des Herrn Jesus wird nicht im Abfall enden, wie das Reich Salomos. Es wird niemals vergehen. Und so erinnert uns Salomo daran, dass das vollkommene Reich Gottes erst aufgerichtet wird, wenn Christus auf dem Thron Davids sitzen wird. Und das Versagen eben des Königtums, des menschlichen Königtums, das weckt in uns die Sehnsucht, dass der Herr König ist. Und dass nur er Frieden und Gerechtigkeit bringen kann. Wir sehen in 1. Könige auch und auch in 2. Könige, wie der Herr die Davidslinie schützte und immer wieder Nachkommen bewahrte, damit die Königslinie weitergehen sollte. Alle Könige von Juda stammten eben von David ab. Und die Linie von David blieb im Gegensatz zur Linie von Jerobeam oder von Ahab. In Israel gab es 10 Königslinien nacheinander, in Juda immer die gleiche. Und aus dieser Linie sollte der Messias abstammen. Davids Nachkommen ist das ewige Königtum verheißen und es wird sich einst erfüllen, trotz dem Versagen vieler Nachkommen Davids. Der Herr bleibt seinem Bund treu. Dann haben wir auch gelesen, wie die Herrlichkeit des Herrn unter seinem Volk wohnte. Das wird einst wieder so sein. Der Herr wird sichtbar bei den Menschen wohnen und alles wird erfüllt sein von seiner Herrlichkeit. Und dann haben wir als letzten Typus noch das Bild von Elia. Er ist einerseits ein Typus für Johannes den Täufer, der abgesondert lebte, der Gericht ankündete, aber eben auch das Volk zum Herrn zurückführen wollte. Und in seinen Wundern war Elia aber sicher auch ein Typus auf den Herrn Jesus hin. Er vermehrte Brot, er erweckte einen Toten zum Leben, genau das, was der Herr Jesus auch tat. Und so wollen wir zum Schluss kommen. Die Königsbücher, sie sind wie ein Bilderbuch für uns. Beim Lesen sollten wir diese Bilder suchen. Welche guten Eigenschaften spornen uns an? Welche schlechten Eigenschaften sind für uns eine Warnung? Ich möchte nur ein paar Beispiele skizzieren. Wir können gezielt beten um Weisheit für unsere Aufgaben, so wie Salomo es tat. Er war noch keine 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er wusste, ich bin von Gott abhängig, von seiner Weisheit. Und er bekannte seine Unfähigkeit und seine Unerfahrenheit für das große Amt, das er erhielt. Und dem Herrn gefiel dieses Anliegen. Es gefällt ihm, wenn wir unsere Niedrigkeit bekennen, wenn wir ihn um seine Hilfe bitten. Beten wir für die Aufgaben, die er uns gegeben hat. Lernen wir auch etwas über die Verantwortung, die wir haben, gerade wenn wir andere anleiten. Viele von uns leiten andere an. Es waren diese Führer, verantwortungslose Führer, die ganze Nationen zerstört haben. Und wo wir als Leiter vorangehen, in der Familie oder in der Gemeinde oder in der Kinderarbeit, da ist unser Wandel entscheidend wichtig und er beeinflusst auch andere. Jeder König wurde selbst nach seiner Stellung zu Gott und zu seinem Wort beurteilt. Und so beurteilt der Herr jeden Menschen und er zieht ihn in Verantwortung für seinen Verantwortungsbereich. Fragen wir uns, wie stehen wir vor dem Herrn, wie stehen wir zu seinem Wort? Wir wollen lernen von Israel, von der Stelle, die wir zu Beginn gelesen haben, das Hinken auf beiden Seiten. Der Herr teilt seine Ehre mit niemandem. Er möchte mein ungeteiltes Herz haben und dein ungeteiltes Herz. Wir wollen lernen, nicht auf beiden Seiten zu hinken. Es ist eine ständige Versuchung, zumindest für mich, der Herr und Baal, oder wie die heutigen Götzen heißen mögen. Der Herr nimmt Götzendienst sehr ernst. Wir wollen auch lernen von der Frage des Herrn an Elia, was tust du hier? Elia verließ seinen Platz in der Arbeit und er verkroch sich im Selbstmitleid in einer Höhle. Aber unser Herr, er war so liebevoll mit Elia, so ist er. Aber nehmen wir es an, auch die Frage, was tust du hier? Und wir wollen lernen von Josaphats Verbindungen, von seinen schlechten Verbindungen. Er war ein gerechter König, aber wie viel Schaden brachten seine schlechten Beziehungen? Er wollte sein wie Ahab, der sich als Feind Gottes erwiesen hatte. Hüten wir uns vor solchen Verbindungen. Ja, und ich möchte noch abschließen mit einem anderen so guten Vorbild in diesem Buch aus dem letzten Kapitel, 1. Könige 22, Vers 14. Dieser Prophet Micha, den wir praktisch nur hier in diesem Kapitel finden, im Wort Gottes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mir der Herr sagen wird. Wow, das ist toll, wenn das unser Bestreben ist, das zu reden, was der Herr uns sagt in seinem Wort. Ja, wir wollen noch beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für das wunderbare Buch 1. Könige, wo wir nur so an der Oberfläche haben können anschauen können, wo so viele ja, tiefe und wichtige Lektionen verborgen sind. Wir könnten noch so viel dazu sagen. Ja, danke einfach für das Bilderbuch, das wir haben dürfen, gerade auch für unsere ganz konkrete, praktische Nachfolge. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach lernen aus dem Buch, dass wir lernen können, vom Guten, wo wir sehen in einem Leben von einem Salomo oder von einem Asa, ja, aber auch im Versagen, selbst von gerechten Königen, aber vielmehr auch von denen, die ja, sich von dir abgewendet haben. Hilf uns, dass wir auch die Warnungen zu uns reden lassen, dass wir auch immer mehr lernen können, auch aufzuräumen mit diesem Kompromiss, mit dem Hinken auf beiden Seiten. Ja, das kann niemand von uns aus unserem eigenen Herz aus. Wir brauchen dazu deine Hilfe, dein Wirken an unseren Herzen. Und das wollen wir dich bitten. Und wenn dich bitten, dass wir den Mut haben, dir auch herzuheben, dass du so kannst handeln an unseren Herzen. Ja, hilf uns einfach, dir treu zu sein an dem Platz, wo du uns hergestellt hast. Ja, dass wir können Männer und Frauen nach deinem Herz sein. Ja, und so möchte ich dich bitten, um dein Mitkommen, auch noch in den Rest dieser Woche, um dein Segen, um deine Führung und Leitung, um Kraft, Freude und Zuversicht in allem, was bevorsteht. Amen. Ja, ich möchte fragen, ob es noch Ergänzungen gibt zu dem Buch Erste Könige oder auch Gebetsanliegen, die wir mitnehmen könnten, auch noch in der Abend und in die Woche.
In der bekannten Bitt von Salomo kommt mir immer die Tatsache in Sinn, dass das Gute der Feind vom Besten ist. Und zwar hat er etwas sehr Gutes gebetet. Und ein weises Herz und ein Verständnis beten. Aber er hat das Beste verpasst, um ein ungeteiltes und gehorsames Herz zu beten.
Ja, danke vielmals, das ist sehr ein wertvoller Gedanke. Ich hoffe, man hört ihn dann auch noch. Ja, sonst würden wir noch das Lied singen von dem König, den wir haben, das Lied 126, ich habe einen herrlichen König, dass wir uns freuen an ihm und auch daran, dass er einmal sein Reich aufrichten wird auf dieser Welt.